ARD Sounds.
Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Beginnen wir mit einer Triggerwarnung. Könnte die Menschheit wirklich den Krieg verlernen? Alle, denen wir von dieser Idee erzählt haben, hielten uns für verrückt. Für Spinner, Träumerinnen, die ihre Gedankenenergie auf Unmögliches verschwenden. Wir gehen dieser Idee, dieser Hoffnung hier trotzdem nach. Gerade weil sie so absurd scheint. Denn es gab sie schon, die Menschheitsgeschichte ohne Krieg. Ist schon eine Weile her, dauerte aber weit länger als die kriegerischen Epochen. Könnte es dazu kommen, dass Kriege nur eine Episode der Menschheitsgeschichte sind und irgendwann in Museen mit Schauder bestaunt werden? Dass Menschen der Zukunft vor Schlachtenbildern stehen und sich fragen, wie konnten unsere Vorfahren so grausam sein und so dumm? Wagen wir den Gedanken und beginnen bei den näherliegenden Utopien, die versuchen, den Krieg zu verhindern.
Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
Wir sitzen schön frisiert bei uns zu Hause, im leichten Kleid, den Busen ausgeschnitten.
Lysistrata, die Heldin einer antiken griechischen Komödie, hackt verführerisch einen Antikriegsplan aus.
Wir wackeln mit dem Hintern, drehen kokett uns. Die Männer werden geil. Sie wollen uns haben. Wir aber bleiben standhaft, sagen, nein, solange noch Krieg ist, gibt es keine Liebe. Glaubt mir, sie machen Frieden. Und zwar schnell.
Nach einigen Verwicklungen, die das Theater braucht, haben sie Erfolg. Sex ist den Männern doch wichtiger als Krieg. Der Name Lysistrata heißt wörtlich Heeresauflöserin. Das Konzept stammt aus dem Jahr 411 vor Christus, der Dichter heißt Aristophanes. Die Idee kann natürlich schon älter sein.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und, wo immer es ging, lieben gelehrt.
Sollen die Präsidenten sich doch allein befehden?
Keine Ziele und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben.
Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Reinhard May.
Make love, not war.
Die Schwüre, niemals in den Krieg zu ziehen, sind hoch und heilig, sind ehrlich und besorgt, werden in Liedern, in Romanen, Filmen und Popsongs, in allen Sprachen verkündet, wiederholt, gereimt und ungereimt, jedes Mal ernst gemeint. Je näher der jüngste Krieg zurückliegt, umso inbrünstiger. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien uns Europäerinnen und Europäern sogar sicher, hier wird es keinen Krieg mehr geben.
Yoko Ono plakatierte »War is over« in Klammern »If you want it«, wenn du es willst.
Warum nur wollen wir nicht? Auf einen Krieg folgt der nächste. Irgendwo auf der Erde. Männer, auch Frauen, werden eingezogen, werden gedrillt, werden getötet. Sie fallen im Krieg, wie das so unverschämt beschönigend genannt wird. Das wird besungen. Immer wieder, herzerweichend.
Und sagt, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sagt, wo die Soldaten sind, was ist geschehen?
Wir wissen, was geschehen ist. Und hier ist einer, der sagt, es muss nicht sein. Es ist nicht unabänderlich.
Die Menschen gehen heute, auch die Kundigen, die Historiker, die gebildetsten Menschen gehen davon aus, dass Krieg notwendig ist und dass es gar nichts anderes gibt wie Krieg. Und das ist eine völlige Fehlannahme.
Harald Meller. Er schaut weiter, zurück in die Jahrtausende. Er ist Archäologe und sieht es als bewiesen an, dass Menschen eigentlich ihrer Anlage und ihrem Wesenskern nach den Kampf auf Leben und Tod, schon gar den Krieg, verabscheuen. Von Beginn der Menschwerdung an.
Wir können zeigen, dass 99% der Menschheitsgeschichte, der langen Menschheitsgeschichte, während der schriftlosen Zeit, die Menschen eben keine Kriege führen. Die Menschen sind von Haus aus eine hochkooperative Art, eigentlich freundliche Affen.
Allein ist Harald Meller nicht mit dieser These. Das Buch »Die Evolution der Gewalt« hat er mit dem Biologen und Genetikexperten Karel van Schaik sowie dem Historiker Kai Michel geschrieben. Ein anderes weit verbreitetes Buch der vergangenen Jahre von Rutger Bregmann führt dasselbe Bild im Titel. Der Mensch sei
im Grunde gut.
Allerdings, man merkt das nur manchmal. Wenn man über sein eigenes Verhalten in Konfliktsituationen nachdenkt, über die guten Taten der Menschen, die wir lieben oder bewundern, drängt sich der Schluss auf, ja, viele sind friedfertig, jedenfalls meistens, beteiligen sich an Lösungen, die für alle Seiten hilfreich sind. Sie verbinden sich mit anderen Menschen in Zusammenarbeit, wichtiger vielleicht noch im Lachen und nicht zuletzt im Gebet. Alle Religionen fördern in ihrer idealen Ausprägung diese Haltung. Vielleicht stimmt es wirklich und wir sind
im Grunde gut.
Aber dann, traditionell am Abend um 20 Uhr, kommen Zweifel.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ukraine, Iran, Israel, Libanon, Sudan, Jemen.
Hier erscheint der Mensch, der als das einzige Wesen auf der Erde Kriege führt. Zu jeder Zeit an irgendeinem Ort. Seit der Antike und danach wieder und wieder.
Griechen gegen Perser. Trojaner gegen Griechen, Römer gegen Gallier, Germanen gegen Römer, Engländer gegen Franzosen, Länder und Völker Mitteleuropas gegeneinander im Dreißigjährigen Krieg. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg.
Das sind Kriege, die wir kennen, deren Geschichten aufgeschrieben wurden. Geschichten von Opfern, von Helden, von Herrschern, von Kriegstreibern, meist Männern. Von Helden wird schon während der Kämpfe erzählt. Erst später von den Müttern, deren Söhne getötet wurden. Den Frauen, deren Männer, geliebte Brüder, ihr meist viel zu kurzes Leben verloren haben.
Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Hannes Wader.
Das alles ist bekannt. Aber der Archäologe Harald Meller findet, es greift doch zu kurz.
Die Geschichte, die wir betrachten, ist eine Geschichte von 5000 Jahren. Die beginnt in Ägypten und Mesopotamien und sie beginnt mit Krieg und Despotie und Leid und Unterdrückung der Menschen.
Harald Meller schaut weiter zurück, viel weiter. Fast 47.000 Jahre in die Vergangenheit. In Epochen ohne Kriege. Als es Menschen, die so sind wie wir, etwa so aussehen wie wir, also die Spezies Homo sapiens sapiens bereits gab. Zugegeben, sie waren viel weniger. Aber mit der im Prinzip gleichen körperlichen Ausstattung, den gleichen Genen wie heute.
Harald Meller ist ein kräftiger Mann. Er wirkt handfest, zupackend, stammt aus Oberbayern und arbeitet seit 20 Jahren in Halle an der Saale. Er ist der erste Archäologe des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, ist Professor an der Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sein Büro mit Bücherregalen bis unter die hohe Decke ist auf ihn und seine Interessen als Professor, Leiter des Archäologischen Museums, Initiator vieler Ausstellungen und als Forscher zugeschnitten.
Wir können uns aber genauso gut vorstellen, wie er im Sandboden hockt. Ganz in der Nähe, in Sachsen, war er an archäologischen Ausgrabungen beteiligt. Er hat Menschenknochen in Gräbern der Vorzeit studiert. Sie erzählen Geschichten vom Jagen und Sammeln, zeigen, welchen Körperbau unsere Vorfahren brauchten, um durch die Steppe zu streifen und deren Gefahren auszuweichen. Das gelang nur, wenn alle Mitglieder einer Sippe oder Gruppe, Frauen, Männer und Kinder, sich gegenseitig unterstützen.
Wir leben als Gruppen am Anfang, als wir von den Wäldern in die Savanne gehen, relativ schutzlos in diese Savanne. Wir besiedeln die Savanne und diese offene Landschaft mit einer ganz klugen Strategie. Wir sind nämlich sehr gute Läufer und damit sehr gute Laufhetzjäger. Und wir können nur hochkooperativ überleben. Wenn ein Einzelner von einem Leoparden angegriffen wird, hat er praktisch keine Chance und er wird auch Katzenbeute, nicht? Das sehen wir an den frühen Skeletten, die immer so Zahnabdrücke von Leoparden haben.
Die Menschen machen sich in dieser Phase das Feuer zunutze. Zum einen können sie so damit die Gaben der Natur verwandeln, können den erjagten Hasen braten und sein Fleisch verträglicher machen. Sie können aber auch Werkzeug herstellen. Und, um das Feuer geschart, entwickeln sie die Kommunikation, die Sprache, die gegenseitige Verständigung, in der überlebensnotwendige gegenseitige Hilfe erst dauerhaft wirksam wird.
Dann sind wir in der Gruppe sehr, sehr effektiv.
So hätten sich die frühen Menschen zu dem entwickelt, was sie von Tieren, auch den nächsten Verwandten, etwa von Schimpansen, unterscheidet.
Wenn wir die lange Geschichte der Menschheit zurückschauen, dann sehen wir, dass Menschen im Grunde ihres Herzens die menschlichen Beziehungen über alles schätzen, die Familie, die Verwandtschaft, die Beziehungen zu ihrer Gruppe und dass Gewalt ein seltenes Phänomen ist. Aber die Wahrheit ist, wir Menschen sind die guten Affen und Krieg ist uns nicht genetisch eingeschrieben und damit können wir auch etwas dagegen tun.
Sie leben in kleinen Gruppen, freunden sich aber auch mit Fremden an, die immer mal wieder zu ihnen stoßen. Die bringen neue Gene, möglicherweise auch neue Erfahrungen und Techniken in die Gemeinschaften. Es gibt nichts, worum sie in den weiten Landschaften kämpfen müssten. Deshalb haben Archäologen bisher keine Gräber gefunden, die darauf hindeuten, dass in der Steppe Menschengruppen gegeneinander kämpften, dass die menschliche Gesellschaft damals Kriege führte.
Du bist tatsächlich frei, weil deine Gruppe keine Zwangsmittel hat. Die hat keine Grenzen, die hat keinen Staat, die hat kein Gefängnis, die hat keine Polizei, die hat kein Militär. Das Wasser musst du nicht bezahlen. Menschen sind die netten Affen.
Und glauben zu dieser Zeit wohl noch nicht an den einen Gott, nicht einmal an Götter, sondern halten womöglich alle Wesen, alles, was wächst und lebt, für beseelt. Der Mensch ist ein Teil dieser spirituellen Welt. Nicht mehr als andere Wesen, nicht weniger.
So nett bleiben sie. Bleiben wir aber nicht. Vor etwa 5000 Jahren beginnt eine Entwicklung, die sich nach diesen Forschungen bis heute fortsetzt und im Prinzip bis in die Kriege des 20. Jahrhunderts und der heutigen Zeit reicht.
Israel verfolgt neben dem Iran-Krieg hier im Libanon.
Es ist nicht unser Krieg, wir haben ihn nicht begonnen.
Man möchte sich nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen.
Die Geschichte, die wir betrachten, ist eine Geschichte von 5000 Jahren. Die beginnt in Ägypten und Mesopotamien und sie beginnt mit Krieg und Despotie und Leid und Unterdrückung der Menschen. Und das ist auch das, was die Staatsideologen sozusagen aufschreiben.
Es ist die Zeit des Neolithikums, die Neusteinzeit, eine Epoche, die mehrere tausend Jahre dauerte, von etwa 10.000 bis 4.000 vor Christus. Die Menschen ändern ihre Lebensweise. Die Beziehungen zwischen Frauen und Männern werden neu definiert, zum Nachteil der Frauen. Und die Menschen vermehren sich. Der Grund? Bisher hatten Frauen ihre Kinder 4 oder 5 Jahre lang gestillt, bis Jungen und Mädchen in der Sippe mitwirken konnten. Erst danach wurden die Frauen wieder schwanger. Die Zahl der Menschen hielt sich in Grenzen, auf natürliche Weise.
Jetzt aber, von 10.000 vor Christus an, siedeln sich Menschengruppen in fruchtbaren Gegenden an. Entlang der Flüsse, an Seeufern oder rund ums Mittelmeer. Sie säen und ernten Getreide und schlachten Tiere, die sie züchten. Babys werden jetzt mit Brei gefüttert. Ihre Mütter stillen nicht mehr jahrelang, tragen sie nicht mehr durch die Steppe und werden bald wieder schwanger. Die Zahl der Kinder steigt.
Die Ackerbauern explodieren richtig.
Und sie haben jetzt etwas zu verteidigen. Ihr fruchtbares Land, Äcker, Tiere, Häuser, Geschirr, Einrichtung. Kurz, Besitz. Mehr, als sie tragen können, mehr, als sie täglich brauchen. Und mehr, als sie mit bloßen Händen sichern können.
Und deshalb schließt man sich in immer größeren Gruppen zusammen und irgendwann hat man einen Herrscher, der einen schützt.
Der Erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfähle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte, Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Jean-Jacques Rousseau.
Diesen Hütern wird im Lauf der Jahrhunderte immer mehr Macht zugetraut und zugesprochen. Aus ihnen, so die archäologischen und historischen Erkenntnisse, entwickeln sich Herrscher immer größerer Gebiete. Staaten formieren sich, ihre Anführer werden kühner, versuchen ihr Einflussgebiet zu erweitern. Despoten betreten die Bühnen der Weltgeschichte.
Alexander der Große.
Hannibal.
Genghis Khan.
Cäsar.
Ihre Nachfahren sind Napoleon, Hitler, Stalin.
Die Täter des Vietnamkriegs.
Milosevic.
Karadzic.
Assad.
Putin.
Sie herrschen über Menschen, lassen töten, formieren Heere, erklären andere Staatenführer zu Gegnern. Sie werden die Erfinder der Kriege.
Die Macht von Despoten wächst mit erfolgreichen Konflikten. Der Despot braucht Konflikte, Kriege, wie das Auto Benzin braucht oder das Elektroauto Strom braucht. Das befeuert sozusagen die Despotie, denn er ist ein von Gott gesandter Despot. Er ist fast schon göttlich und das wird bewiesen durch die siegreichen Schlachten und das Erobern der anderen.
Es ist aus heutiger Sicht eine Ironie der Geschichte, dass in dieser Phase, also zwischen 10.000 und 5.000 vor Christus, mit der Sesshaftigkeit und dem Aufstieg der männlichen Herrscher und Helden auch die monotheistischen Religionen entstanden. Im Buch Evolution der Gewalt heißt es:
Die Anomalie in der menschlichen Evolution, dass ein einzelner Mensch über ganze Reiche mit Abertausenden von Menschen gebieten konnte, gilt fortan als Gott gewollt. Es ist Krieg, es ist Krieg, o Gottes Engel wehre und rede du da rein. Es ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Was sollte ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen und blutig, bleich und blass die Geister der Erschlagenen zu mir kämen und vor mir weinten, was? Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, verstümmelt und halb tot, im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten in ihrer Todesnot. Wenn tausend, tausend Väter, Mütter, Bräute, so glücklich vor dem Krieg, nun alle Elend, alle arme Leute, wehklagten über mich. Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre? Die könnten mich nicht freuen. Ist leider Krieg und ich begehre, nicht schuld daran zu sein. Matthias Claudius.
Weil solche tiefe Klage die meisten Menschen angesichts eines Krieges erfüllt, deuten Herrscher ihn um. Sie gestehen nicht, dass sie einen Krieg selbst anfangen, sondern stellen sich als Retter dar, die ihr Volk vor Angriffen schützen. Sie verkaufen ihren Krieg als Akt der Verteidigung. Eine uralte Methode, die bis heute zu ziehen scheint, vor allem wenn das Volk keinen Zugang zu Nachrichten hat.
Dann muss ihnen aber zwingend erklärt werden, dass sie selber angegriffen werden, sie selber gefährdet sind. Denn Menschen würden das nicht tun, wenn sie nicht glauben würden, dass ihre Familie und sie gefährdet sind. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel im Russland-Ukraine-Krieg. Natürlich erklärt Putin, macht eine Nachrichtensperre und erklärt, wir wurden angegriffen. Unsere Lebensart, unsere Religion, unsere Nation. Wir verteidigen uns nur und wir nehmen uns nur das Gebiet, das uns gerechterweise gehört. Warum tut er das? Weil natürlich keiner einem Despoten folgen würde, der sagt, ach, wir überfallen den Nachbarn, vergewaltigen Frauen, töten Männer, entführen Kinder, weil wir eben können.
Bis zu den ersten Kriegen hatten Menschen allenfalls einzelne Gegner umgebracht. Aus Hass, aus Eifersucht, aus Rache, aus persönlichen Motiven. Schädelknochen mit Spuren mehrerer Verletzungen haben Archäologen gefunden und damit Hinweise auf einen gewaltsamen Tod. Zudem wurden Schwerter erfunden. Die ersten Waffen, die allein dazu da sind, Menschen zu verletzen und zu töten. Ein weiterer Aspekt hat die Entwicklung nach diesen Erkenntnissen begünstigt. Die Entmachtung der Frauen in den Zeitaltern der Despoten. Wenn die Geschichten, die Gebeine erzählen, richtig gedeutet sind, dann fing die Erniedrigung der Frau ganz harmlos an, in der Zeit, als Menschen sesshaft wurden.
Um die Gemeinschaft in den Siedlungen gesund zu halten, zogen Mädchen in die Familie eines Mannes, ihres Partners, um Kinder zu gebären, um, unromantisch gesagt, den Genpool zu erneuern. In ihren Rollen als Schwiegertöchter, als Zugezogene, waren sie geschwächt, wurden Eigentum ihrer neuen Familie. Ihre Stimme gegen Gewalt und Krieg hat nicht mehr so viel Gewicht wie in den Jahrtausenden, in denen sie gleichberechtigt waren in den wandernden Sippen.
Frauen sind meistens gegen den Krieg. Frauen sind ein starker Motor gegen den Krieg. Die gegen den Krieg sprechen ganz häufig. Das heißt nicht, dass sie nicht propagandistisch manipulierbar sind. Das sehen wir in diesen Diktaturen. Aber sie sind meistens gegen den Krieg. Und sie sind in großen Teilen der Weltbevölkerung benachteiligt, unterdrückt.
Die Männer dagegen mussten töten. Genauer, sie mussten es sich antrainieren, andere Menschen umzubringen. Dafür wurden Soldaten mit ihrem Sold bezahlt.
Aber neuere archäologische und historische Forschungen zeigen, dass sie sich eigentlich weigern, jemanden zu töten, nur weil er einem Volk angehört, das Herrscher zum Feind erklärt haben.
Man muss viele Hemmungen überwinden, um einen Soldaten dazu zu bringen, auf den anderen zu schießen. Das ist nicht so einfach. Und das zeigt ja, dass der Mensch eigentlich eine Aversion gegen das Töten hat. Wir selber sind Menschen, der Feind ist unmenschlich. Die Propaganda zeigt, dass man den Feind töten darf, dass das Gebot, du sollst nicht töten, hier aufgehoben ist.
Stell dir vor, es ist Krieg und keiner macht mit.
Hier soll keine einzige Schlacht, keine Kriegshandlung, kein Angriff beschönigt werden. Wie viele Millionen Menschen, Männer meist in Kriegen getötet wurden, ist bekannt. Jeder Einzelne zu beklagen. Und dennoch haben Forschungen auf Schlachtfeldern die Erkenntnis gebracht, viele Soldaten haben gar nicht geschossen. Sie haben ihre Gewehre geladen, aber nicht abgefeuert. Die Munition blieb im Lauf stecken. Sie haben sich geweigert zu töten. Der britische Schriftsteller und Journalist George Orwell schrieb etwa über den Spanischen Bürgerkrieg:
In diesem Krieg schoss immer jeder an jedem vorbei, wenn es menschenmöglich war.
Auch diese Tatsache ordnet etwa der Autor des Buches Im Grunde gut, Rutger Bregmann, in sein Bild vom eigentlich friedliebenden Menschen ein. Aller heutigen Kriege zum Trotz. Bleibt die große Frage, wenn es Menschen nicht angeboren ist, Kriege zu führen, wenn sie zehntausende Jahre gelebt haben, ohne in großen Gruppen und auf Befehl eines einzelnen Menschen einander zu töten, wenn das die uns innewohnende Erfahrung ist, können wir das Kriegshandwerk dann wieder verlernen? Auslöschen aus dem Gedächtnis unserer Fähigkeiten?
Die Geschichte hat immer wieder gezeigt, dass Völker miteinander Frieden schließen können, ihre Feindschaft beenden und zu einem letztlich unverständlichen Element der Vergangenheit zu machen.
Frankreich und Deutschland nannten einander Erzfeinde und wirken jetzt zusammen.
Italien und Österreich konnten ihren Kampf um Gebiete wie etwa Südtirol beilegen und in der EU gut zusammenleben.
Deutschland und Polen haben auch nach Krieg und Holocaust eine weitgehend respektvolle Nachbarschaft begründet.
Gewaltfreie Aktionen wie die von Mahatma Gandhi in Indien oder Nelson Mandela in Südafrika haben ihre Länder geprägt und verändert.
In den Jahrzehnten ohne offenen Krieg in Mitteleuropa ringen Millionen Menschen um ein friedvolleres Leben mit der Natur. Sei es im Versuch, insgesamt achtsamer zu leben, die ganze Erde als schützenswerten Lebensraum zu verstehen, sogar keine Tiere mehr zu töten, um sie zu essen.
Der Archäologe und Autor Harald Meller führt noch ein Beispiel an, das zeigt, dass Völker und Staaten eine zerstörerische Gewohnheit durchaus überwinden können. Ein Herrschaftsinstrument, das auch jahrtausendelang als unverzichtbar galt, nicht mehr gebraucht. Ist erst die Einsicht dafür gewonnen, können auch die notwendigen Gesetze erlassen werden.
Es geht um die Sklaverei.
Wenn Sie einen Römer gefragt hätten oder einen Griechen, können Sie ohne Sklaven leben? Dann hätten die gesagt, nee, Sklaverei ist absolut zwingend notwendig. Wie soll unsere Wirtschaft laufen? Es geht doch gar nicht anders. Und natürlich versklaven wir Menschen. Jetzt hätten Ihnen auch Südstaaten, Angehörige in den USA noch vor 200 Jahren oder 250 Jahren gesagt, nicht? Nur durch letztlich intellektuelle Einsicht durch die Etablierung von Menschenrechten ist es gelungen, die Legitimität, die selbstverständliche, scheinbar natürliche Legitimität der Sklaverei zurückzudrängen.
Hier liegt für Harald Meller die Hoffnung, dass Kriege, die gerade zur Zeit so grausam, menschenverachtend, weltschädigend geführt werden, überwunden werden können.
Freilich, die Staaten der Welt müssten zusammenarbeiten, Demokratien, die die Würde einzelner Menschen achten, gestärkt, Frauen und Männer müssten noch entschiedener dieselben Rechte zugesprochen werden.
Und genauso ein Skandal wie Sklaverei ist Krieg. Und natürlich kann man Krieg zurückdrängen, denn Krieg ist ein Artefakt, das dem Menschen nicht eingeboren ist. Das ist nicht in unserer DNA.
Und so endet auch das Kriegslied von Matthias Claudius.
Doch Friede schaffen, Fried im Land und Meere, das wäre Freude nun. Ihr Fürsten, ach, wenn's irgend möglich wäre, was könnt ihr Größeres tun?
Wie sagte Yoko Ono?
War is over, if you want it.
Der Krieg ist vorbei, wenn ihr es wollt.
Ist Krieg verlernbar? Anmerkungen für Friedenssuchende. Eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.